Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Das Wissenschaftsmagazin geht ans Limit. Extrem, die Sommerserie.
Hochsommer im Norden Alaskas. Das Thermometer klettert auf 12, 13 Grad. Manchmal erreicht es liebliche 18. Durch die Gräser der Tundra eilen pelzige Kerlchen, arktische Erdhörnchen, die Zickzicks. Sie ähneln Eichhörnchen, sind aber etwas größer und es fehlt ihnen der buschige Schwanz. Kaum je halten die Zickzicks inne, denn es bleibt ihnen wenig Zeit, um sich für den Winter zu nesten. Bereits im August kann sie eisige Kälte in den Schutz ihrer unterirdischen Bauten zwingen und in den Winterschlaf.
They will decrease their metabolic demand throughout their body. Every cell is turned down, as if you're turning the dial of your oven.
Dann reduzieren die Erdhörnchen ihren Stoffwechsel, wie man die Hitze am Kochherd herunterdreht, praktisch auf Null. Ihre Körpertemperatur fällt auf minus 2 Grad. Das Herz schlägt zwar noch langsam, aber das Gehirn wird abgestellt.
Scheintot und gefroren, wie Tiere den arktischen Winter überstehen. Eine Sendung von Thomas Häusler.
In der nächsten halben Stunde werden Sie nicht nur hirntoten Erdhörnchen im Winterschlaf begegnen, sondern auch tiefgekühlten Fröschen und verglasten Käfern. Wie das Leben die arktische Kälte übersteht, birgt mannigfaltige Rätsel. Rätsel, die sogar gängige Definitionen des Todes in Frage stellen.
Oder wie interpretieren Sie den Zustand eines Frosches, der 8 Monate im Jahr Steinbein gefroren zubringt? Kein Herzschlag, kein Hirnsignal. Bis in die Frühlingswärme wachküsst, wie die Prinzessin im Märchen.
Das Leben im arktischen Ausnahmezustand lässt staunen und es stachelt die Fantasie der Forscher an. Wer versteht, wie das Gehirn eines Erdhörnchens über Monate fast ohne Sauerstoff auskommt, der kann vielleicht jenen Menschen helfen, die Opfer eines Hirnschlags geworden sind, sagt Brian Barnes, Professor für arktische Biologie an der Universität von Alaska in Fairbanks. Er hat übrigens entdeckt, dass es Säugetiere gibt, deren Körpertemperatur im Winterschlaf unter den Gefrierpunkt sinkt. Bei den arktischen Erdhörnchen eben.
We think hibernation should offer a number of secrets that could apply to human health. These animals are.
Der Winterschlaf birgt eine Menge an Geheimnissen, die medizinisch nützlich sein könnten. Der Hunger der Erdhörnchen ist legendär, wenn sie sich Fettreserven anfressen. Aber kurz bevor sie sich ins Winterquartier zurückziehen, wird der Appetit einfach abgestellt. Bietet man dann einem Hörnchen etwas zu futtern an, keinen Bissen nimmt es. Nach dem Winterschlaf wird der Appetit wieder eingeschaltet. Wenn man herausfinden würde, wie man das bei Menschen machen kann. Die Tiere bewegen sich in ihrem Winterquartier über Monate praktisch nicht. Wenn wir Menschen bettlägerig sind, bauen sich unsere Muskeln und Knochen so schnell ab, dass es bald bedrohlich wird. Bei den Erdhörnchen keine Spur davon. Wie machen Sie das nur?
Für diese Geschichte über das Leben in der Eiseskälte kann man sich kein besseres Publikum vorstellen als ein menschliches. Denn wir Menschen sind Kinder der Tropen. An Sonne gewöhnt, von der Evolution auf Höchstleistung in der Hitze optimiert. Und so kommt man als Mensch in der vereisten Tundra Nordalaskas aus dem Staunen nicht heraus. Minus 40 Grad ist da nichts Ungewöhnliches in einer Januarnacht. Der Rekord liegt bei minus 62 Grad.
Arktisbiologe Brian Barnes.
Why we're naked is potentially a adaptation to be able to lose heat easily.
Wir Menschen sind vermutlich nackt, damit wir besser Wärme abgeben können. Die Jäger, die in afrikanischen Savannen unter der Tropensonne ihrer Beute nachhetzten, hatten nicht das Problem, warm zu bleiben. Sie mussten Wärme abgeben. Darum können wir schwitzen. Wenn Schweiß verdunstet, kühlt das sehr effektiv.
Viele Tiere können nicht oder nur eingeschränkt schwitzen. Hunde zum Beispiel werden überschüssige Wärme nur über Mund, Zunge und Pfoten los.
Hier in Fairbanks findet im März das North American Open statt, ein Hundeschlittenrennen über 27 Meilen. Im März ist es so minus 5, minus 10 Grad. Trotzdem sterben jedes Mal Hunde an einem Hitzschlag, weil sie so hart arbeiten.
Wird es den arktischen Erdhörnchen im Hochsommer zu warm, wir sprechen da von 18 Grad oder so, streichen sie sich mit den Pfoten Speichel über den Kopf, um sich abzukühlen.
Wenn man so etwas sieht, weiß man, das Tier ist in Schwierigkeiten.
Kurz gesagt, der dichte Pelz eines Schlittenhundes oder auch die Fettschicht eines Walrosses schützen vorzüglich vor Kälte.
Man kann sich fragen, frieren arktische Tiere überhaupt jemals, Brian Barnes?
You can get a sense of when they feel cold by measuring at what temperature they begin to shiver.
Man bekommt dafür ein Gefühl, wenn man misst, bei welcher Temperatur die Tiere zu zittern beginnen. Dann erzeugen sie mit schnellen Muskelkontraktionen Wärme, so wie wir, wenn uns der Schüttelfrost packt. Elche zittern erst bei minus 40, Schwarzbären bei minus 50. Ist es wärmer, fühlen sie sich, wie wir jetzt hier im Büro, angenehm warm.
Ein Schwarzbär friert also erst bei minus 50 Grad. Das ist auch für alaskische Verhältnisse anständig kalt. Trotzdem sucht er im Herbst eine Erdkuhle oder einen hohlen Baumstrunk, polstert dieses Lager mit Naturheu und bettet sich zum Winterschlaf.
Offenbar ist der Winterschlaf keine direkte Folge der Kälte.
Der Winterschlaf senkt den Energiebedarf eines Tieres und hilft ihm so, eine Periode mit knappem Nahrungsangebot zu überstehen.
Dass Brian Barnes recht haben könnte, zeigen folgende Beispiele. Männliche Eisbären machen trotz klärender Kälte keinen Winterschlaf. Sie können auf dem Packeis des Meeres genügend fette Robben erbeuten. Dafür gibt es im tropischen Madagaskar Halbaffen, die sich im Waldboden zum Sommerschlaf eingraben, wenn es heiß und trocken ist und es kaum Nahrung gibt.
Wie aber senkt man seinen Nahrungsbedarf fast auf null? Wie schafft es ein Schwarzbär, im Frühling nicht als schwächliches Klappergestell aus der Höhle zu kriechen? Wie überlebt er die Wintermonate, in denen er kaum atmet?
Was da seit längerem zu hören ist, das ist ein winterschlafender Schwarzbär. Ein Schnarcher, ein Atemzug, etwa alle 40 Sekunden einmal.
The snoring will actually show you how often the bear breathes.
Und das ist Øyvind Tøyen, Physiologe und Mitarbeiter von Brian Barnes. Groß und kräftig wie ein Bär, freundlich und sanftmütig wie ein Teddy.
Manchmal erzähle ich Kindern vom Winterschlaf der Bären. Ich fordere sie dann auf, den Atem anzuhalten. Manche schaffen es für 30 Sekunden. Aber der Bär atmet noch immer nicht ein.
Øyvind Tøyen ist den Geheimnissen des Winterschlafs auf der Spur. Das Schnarchen stammt von einem Video, das er aufgenommen hat. Der eng zusammengerollte Hauptdarsteller, Tatzen über dem Kopf, befand sich dabei in einer Kiste und verschlief den Winter für die Wissenschaft. Diese Kiste will mir Øyvind Tøyen zeigen, als ich ihn im Mai in Fairbanks besuche. Sie steht in einem Waldstück auf dem Campus der Universität. Der Hügel, auf dem die Institute verstreut sind, erhebt sich außerhalb der kleinen Stadt. Der Blick schweift über eine Ebene, ein paar Häuser, Fichtenwälder, beschneites Grasland, weiße Gebirgszacken am Horizont. Wie gesagt, es ist Mai, trotzdem liegt noch viel Schnee. Øyvind Tøyen schließt ein Tor auf, das uns einlässt in ein umzäuntes Stück Wald. Der Maschendraht schützt die Forschungsanlage vor militanten Tierschützern. Um den physiologischen Tricks der Bären auf die Schliche zu kommen, muss Tøyen die Tiere nach dem Winter töten, um an Gewebeproben zu kommen. Allerdings stirbt hier kein Bär nur für die Erkenntnis. Es sind Tiere, die von Wildhütern eingefangen wurden, weil sie gegenüber Menschen aggressiv geworden sind. Normalerweise wären sie an Ort und Stelle erschossen worden. Eivind Toyns Neugier verschafft ihnen eine Gnadenfrist von der Länge eines Winters. Kurz nach dem Tor stößt Toyen einen Pfiff aus. Vor seinen Füßen liegen dicke Knoddeln. Elchkot.
So yeah, we had a spring here where we had a moose getting in here and
es ist nicht das erste Mal, dass ein Elch sich vom Zaun nicht hat bremsen lassen. Einmal stapfte ein junger Elchbulle, ausgerechnet über jenen Hügel im umzäunten Gefiert, in dem die Käfige eingegraben sind, wo die arktischen Erdhörnchen ihren wissenschaftlich begleiteten Winterschlaf halten. Als die Forscher den Elch bemerkten, hatte er bereits einige Käfige flach getreten.
Zuerst reagierte er überhaupt nicht auf unsere Rufe. Nur mit großer Mühe konnten wir ihn schließlich vertreiben.
Dann stehen wir vor zwei Käfigen, aus denen eine Menge Kabel und Röhren herauskommen.
In jedem Käfig steht eine Box, eine halbnatürliche Bärenhöhle, voll der Kälte ausgesetzt. Es gibt hier kaum menschliche Aktivität. Das Verhalten der Bären wird also nicht verfälscht. Eine solche Anlage gibt es nirgendwo sonst auf der Welt.
Die überwinternden Bären werden minutiös überwacht. Infrarotkameras, Bewegungssensoren, Mikrofone zeichnen rund um die Uhr auf. Bevor der Bär seinen Schlaf beginnt, werden ihm unter Narkose Messfühler eingepflanzt, die Herzströme aufzeichnen, Muskelbewegung, Atmung, die Körpertemperatur. Wichtig ist auch eine dicke Blechröhre, die zwischen den beiden Käfigen aus einer weiteren Box austritt und über den Waldboden zu einer Laborhütte führt. Im Röhreninnern befinden sich zwei Schläuche, über die stetig Luft aus den Überwinterungsboxen zu einer Analyseapparatur in der Hütte geleitet wird.
So at the back of each then exits air tubes. We call it Alaska Bear Breath Pipeline.
Alaska Bärenatempipeline nennt Toyen das Rohr. In Anlehnung an die große Ölpipeline, die durch Alaska verläuft und die für den US-Bundesstaat immense Bedeutung hat.
Die Schläuche im Innern der Röhre sind sorgfältig isoliert. Würden sie gefrieren, könnte der Bär in seiner Box ersticken. Oder man müsste die Tür öffnen.
And that kills your experiment if you have to open the
door. Well, not completely, but it disturbs it for certain. And we try to avoid that.
Das würde Projekt Winterschlaf empfindlich stören. Über den Luftfluss in den Schläuchen misst Toyen, wie viel Sauerstoff der Schwarzbär verbraucht, was ihm ein Maß dafür gibt, wie aktiv der Stoffwechsel des Tiers ist. Bei meinem Besuch sind die Boxen allerdings leer. Eivind Toyen ist immer noch damit beschäftigt, die Datenflut aus den Wintern davor zu bewältigen.
The bears lower their metabolism to a lower level, which is actually about one quarter of normal summer levels.
Bären in Winterruhe drosseln ihren Stoffwechsel drastisch auf einen Viertel des normalen Niveaus. Dies lässt ihre Körpertemperatur sinken und so sparen sie viel Energie und brauchen weniger Sauerstoff. Der Organismus auf Sparflamme produziert kaum Abfallprodukte. Während den 8 Monaten Winterschlaf scheiden die Bären keinen Tropfen Urin aus, kein Gramm Kot. Sie trinken auch nichts.
So that's one of the rather unique things that we have found.
Der Körper des Bären lässt die abgesenkte Temperatur in einem mehrtägigen Rhythmus zwischen 30 und 35 Grad oszillieren. Das ist einzigartig. Andere Säugetiere halten ihre Temperatur im Winterschlaf stabil.
Der Winterschlaf ist eine präzis gesteuerte Angelegenheit. Weit unter 30 Grad darf ein Bär nicht gehen, sonst droht ihm ein Herzstillstand, wie übrigens auch stark unterkühlten Menschen. Darum heizt sich das Tier regelmäßig auf, indem es seine Muskeln zittern lässt. Knochen und Muskeln gaukelt der Organismus irgendwie vor, dass sie ständig in Gebrauch sind, sonst würden sie abgebaut, wie es uns Menschen unter ähnlichen Umständen passieren würde.
Bären im Winterschlaf seien die ultimativen Couch-Potatoes, hat der Biologe Bernd Heinrich in seinem Buch Winterworld geschrieben.
Aber sie sind weit entfernt von jenem Zustand in der Nähe zum Scheintod, den die Forscher in den arktischen Erdhörnchen beobachtet haben. Schwarzbären im Winterschlaf erheben sich ab und zu und betten ihre Schlafmatte aus Naturheu um. Das zeigt ein weiteres Video aus Eivind Toyens Sammlung. Weibchen bekommen im Januar sogar ihre Jungen. Diese trinken selbstständig von der Brust der Mutter, die weiter schläft, aber trotzdem einiges mitzubekommen scheint.
Ein Beagle jagte einem Kaninchen nach. Dabei drang er in ein Gestrüpp vor, in dem eine Schwarzbärin mit zwei Jungen im Winterschlaf ruhte. Der Hund versuchte zu fliehen, aber die Bärin packte ihn jedes Mal und zog ihn ins Gestrüpp zurück, als sei der Beagle eines ihrer Jungen. Der Besitzer konnte seinen Hund schließlich befreien, aber erst als die Bärin mit einem Narkosepfeil betäubt worden war und der Hund zwei Tage länger im Bärenquartier zubrachte, als er wohl vorgehabt hatte.
Auch das ein Zitat aus der Feder des Biologen Bernd Heinrich.
Schwarzbären haben gegenüber arktischen Erdhörnchen entscheidende Vorteile, sagt Arktisbiologe Brian Barnes.
Bears being so big and furry can reduce their rate of metabolism heat production but retain a lot of that heat.
Weil Bären groß sind und ein dickes Fell haben, können sie viel Wärme im Körper zurückhalten. Je kleiner das Tier, desto größer seine Oberfläche im Verhältnis zum Volumen und desto mehr Wärme strahlt sein Körper ab. Ein Erdhörnchen kann also nicht wie ein Bär den Stoffwechsel derart drosseln und trotzdem eine Körpertemperatur von 30 Grad haben.
Das Erdhörnchen braucht eine andere Lösung, um zu überleben.
Das Zickzick gräbt sich eine Höhle und polstert sie mit Gräsern. Dort sinkt die Temperatur auch in Nordalaska nicht unter minus 15 Grad, weil die Schneedecke über dem Boden gut isoliert. Messungen von Brian Barnes haben gezeigt, dass die Temperatur im Innern überwinternder Erdhörnchen nie unter minus 3 Grad sinkt. Irgendwie schafft es das Tier, ein chemisches Feuerchen im Körper brennen zu lassen, obwohl das Herz nur ganz langsam schlägt und im Gehirn keinerlei Ströme messbar sind. Würden Sie in diesem Zustand in eine Notfallstation eingeliefert, der Arzt würde Sie für hirntot erklären.
Ein Rätsel, genauso wie dieses. Wieso gefriert das Zickzick nicht bei einer Körpertemperatur von minus 3 Grad?
It's called supercooling.
Die Lösung heißt Unterkühlung, ein physikalisches Phänomen. Damit Wasser gefrieren kann, braucht es einen Ansatzpunkt, wo die Eiskristalle zu wachsen beginnen. Ein Staubkorn etwa oder ein Bakterium. Man nennt das Nukleationskeim. Reines Wasser gefriert darum erst bei minus 40 Grad. Diesen Effekt nutzen die Erdhörnchen. Zu Beginn des Winters entledigt sich ihr Körper aller Nukleationskeime.
Eine riskante Strategie. Wenn nur ein Nukleationskeim ins schlafende Hörnchen dringt,
denken Sie an ein Pollenkorn im Heu des Nestes,
erstarrt das Tier zu einem Block aus Eis.
Das geschieht tatsächlich. In Fairbanks stießen Bauarbeiter auf fossile Erdhörnchen, die vor tausenden Jahren dem plötzlichen Eistod gestorben sind.
Offenbar aber lohnt sich dieses Risiko.
Brian Barnes hat berechnet, dass die Tiere 10-mal so viel wertvolle Energie einsparen, wenn sie im Winterschlaf ihre Körpertemperatur bei minus 2 Grad stabilisieren statt bei 0.
Auch Insekten nutzen die riskante Unterkühlungstechnik. Die Königinnen mancher Wespenarten zum Beispiel.
Yellow jacket queens crawl underneath the leaf litter and they will hang on to.
Die Wespen kriechen unter das Laub auf dem Boden und verbeißen sich in ein herabhängendes Blatt. Dann stoßen sie mit den Beinen alles um sich herum weg, bis sie frei am Blatt baumeln, ziehen die Beine ein und lassen sich unterkühlen.
Die Erdhörnchen haben einen Trick auf Lager, um die Gefahr des plötzlichen Eistods zu minimieren. Als Brian Barnes einem Tier einen Nukleationskeim in die Pfote injizierte, registrierte es dies auch im Winterschlaf und heizte seinen Körper auf, um eine Ausbreitung des Eises zu verhindern. Als Brian Barnes den Winterschlaf der Erdhörnchen über die Monate verfolgte, stieß er auf ein weiteres rätselhaftes Phänomen.
3 Wochen am Stück bleiben die Tiere in ihrer Kältestarre.
Dann aber heizen sie im Eiltempo auf. Zuerst mit dem sogenannten braunen Fett, das sich wie ein Heizkissen um Herz- und Blutgefäße schmiegt und mittels chemischer Reaktionen Wärme produziert.
Danach beginnen die Muskeln für 2-3 Stunden heftig zu zittern, bis die Körpertemperatur das Normalmaß erreicht.
Etwa 35 Grad.
Kaum sind die Hörnchen aus der Kältestarre aufgetaucht, schlafen sie ein. Tatsächlich diesmal. Ihre Hirnströme zeigen richtigen Schlaf an, während etwa 8 Stunden. Dann kühlen die Tiere wieder auf unter Null ab. Das Hirn wird wieder ausgeschaltet. Rund ein Dutzend Mal geht das so während eines Winters.
Diese Heizperioden kosten das Erdhörnchen die Hälfte seiner Fettreserven. Eine kostspielige Sache, die eine wichtige Funktion haben muss. Aber welche?
Vermutlich ist Schlaf lebensnotwendig. Die Gehirne der eiskalten Erdhörnchen sind aber so weit heruntergefahren, dass sie gar nicht schlafen können. So müssen sich die Tiere sporadisch aufwärmen, um dies nachzuholen.
Jeden Winter besuchen Chirurgen der Duke University Fairbanks und operieren winterstarre Erdhörnchen am Herzen. Während der Operation schalten sie die Herz-Lungen-Maschine für 45 Minuten ab.
Squirrel is dead. Turn it back on. Next day they're fine.
Das Hörnchen ist tot. Dann drehen sie die Maschine wieder an und am nächsten Tag geht es den Tieren wieder ausgezeichnet.
Ein Mensch würde das nicht überleben. Darum studieren die Chirurgen das Phänomen. Sie hoffen, in Zukunft länger als heute am stillstehenden Herzen operieren zu können, ohne Hirnschäden bei ihren Patienten zu riskieren. An einigen Kliniken wird diese Tieftemperaturmethode in Einzelfällen bereits angewandt. Herbst in den Wäldern Alaskas. Die Temperatur sinkt immer länger unter Null. Auf dem braunen Laub funkeln erste Eiskristalle. Ein Spaziergänger kann beobachten, wie sich Waldfrösche in einem langsamen Tanz eine Kuhle in die Blätterschicht eintiefen.
Es sieht nicht danach aus, aber man beobachtet ein dramatisches Rennen gegen die Zeit.
The moment ice touches their skin.
Don Larson, Biologe im Labor von Brian Barnes.
Sobald der erste Eiskristall die Haut eines Waldfroschs berührt, beginnt seine Leber, ihren Energiespeicher abzubauen. Dabei entstehen große Mengen an Zucker, die der Frosch so schnell wie möglich durch den Körper pumpt.
Bis er gefroren ist. Hart gefroren.
It is rock hard. It's solid. The eyes are frosted over.
In den Augen sind Eiskristalle zu sehen.
Keine Hirnaktivität, kein Herzschlag, minimaler Stoffwechsel in einzelnen Zellen.
I think there would be a good argument that it's no longer functioning as a organism, but as a bunch of cells.
Man könnte sagen, der gefrorene Frosch ist kein Organismus mehr, sondern nur noch eine Ansammlung von Zellen.
Waldfrösche in Alaska leben etwa 5 Jahre. Die Hälfte davon sind sie gefroren, in einem Zustand, bei dem unsicher ist, ob man ihn lebendig nennen kann.
Die einzelnen Körperzellen können eine minimale Aktivität aufrechterhalten, weil sie selbst nicht gefroren sind. Dafür sorgt der Zucker, den der Frosch vor dem Einfrieren in alle Winkel seines Körpers gepumpt hat. Die hohe Zuckerkonzentration in den Zellen schützt sie davor, durch die Eisbildung im Rest des Körpers ausgetrocknet und abgetötet zu werden, wie es ohne den Frostschutz durch den Zucker geschehen würde.
Alle Körpernischen, die nicht von Zellen eingenommen werden, frieren komplett ein. 70% der Körperfeuchtigkeit des Froschs sind zu Eis erstarrt.
Der viele Zucker macht den Frosch extrem süß. Da könnte man als Experimentator schon in Versuchen geraten, etwas praktische Forschung zu betreiben.
I have not licked a wood frog just yet. It's somewhat tempting to make a popsicle with one, but I think I might run into some fish and wildlife issues if I ever try.
Nein, sagt Don Larson, er habe noch nie einen gefrorenen Frosch abgelutscht, obwohl es ihn durchaus reizen würde, ein Glas am Stiel daraus zu machen.
Der Waldfrosch überdauert Eiseskälte und Nahrungsknappheit in einem noch extremeren Zustand als die arktischen Erdhörnchen.
Das Erdhörnchen ist ein Säugetier, es reguliert seine Körpertemperatur aktiv. Der Waldfrosch als Amphib dagegen ist wechselwarm, seine Körpertemperatur schwankt mit jener der Umgebung. Damit er sich ohne Schaden einfrieren lassen kann, braucht er jedoch das Frostschutzmittel Zucker, sonst würde das hirntote Wesen ohne Herzschlag im Frühling nicht mehr erwachen.
Wie die einzelnen Zellen im Frühling wieder zu einem Organismus werden, wer die Initialzündung gibt für den ersten Nervenimpuls, den ersten Herzschlag, weiß kein Mensch.
Und doch, es geht noch extremer, noch bizarrer im Eisreich der Arktis.
Das Beetle-Larve, Red Flat Bark Beetle.
Die Larve des roten Plattkäfers. Die Plattkäferlarve verglase bei minus 60 Grad, sagt Brian Barnes. verglasen, das heißt, das Eis im Körper des Insekts gefriert anders, als es Eis sonst tut.
Wenn Wasser zu Eis wird, lagern sich die Wassermoleküle geordnet aneinander. Ein Eiskristall entsteht. Für andere Stoffe, die sich im flüssigen Wasser befinden, hat es in diesem Kristall keinen Platz.
Die Käferlarve aber schafft es, dass neben den Wassermolekülen auch andere Moleküle aus dem Körper ins wachsende Eis aufgenommen werden. Es entsteht kein geordneter, harter Eiskristall, sondern eine Art Glas aus Eis, solid, aber doch formbar, zähflüssig.
Als verglaste Larve kann der Plattkäfer auch den härtesten Winter ohne Behausung überleben.
Die Larve verglast bei 60 Grad minus. Im Labor hat sie in diesem Zustand bis minus 100 überlebt. Die kälteste Temperatur je in Alaska gemessen liegt bei 62 Grad minus. Eine eindrückliche Demonstration dafür, wie erfinderisch und hartnäckig das Leben ist.
Scheintot und gefroren, wie Tiere den arktischen Winter überstehen. Sie hörten eine Sendung von Thomas Häusler.
Nächste Woche untersuchen wir in der Sommerausgabe des Wissenschaftsmagazins, wieso manche Menschen extrem leichtgläubig sind.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.